Nicht so wie Fieber oder so, sondern eher so ein kleiner Schwelbrand. Ich bin ja bei der Feuerwehr, wir haben das ja oft. Mhm. Eine Alarmierung zu einer Brandschau, irgendwo riecht so ein bisschen verbrannt, aber kein Feuer ist auffindbar.
Willkommen zum Dr. Selz Podcast, dein Ort für Medizin, die du verstehst. Wissenschaftsbasiert, praxisbezogen und mit direkt umsetzbaren Tipps für deinen Alltag.
Warum fühlen sich so viele Menschen morgens nach dem Aufstehen wie nach einem Marathonlauf, obwohl sie 8 Stunden geschlafen haben?
Super interessante Frage, hört man brutal oft diese Frage in der Praxis. Und natürlich jetzt auch im Freundeskreis, so ab 40, 50. Es gibt wahrscheinlich 2 richtig große Dinge, die die meisten Menschen betreffen. Entweder ist es das Hormonsystem, gerade Frauen nach dem ersten, zweiten Kind hört man sowas häufig. Oder man hört es häufig von Leuten in Positionen, die viel mit einer hohen Stressbelastung, Manager, Polizisten, Feuerwehrleute und so weiter, also die Nebennieren, das Hormonsystem, das wird sehr, sehr viele Menschen betreffen, wenn einfach Benzin im Tank fehlt. Mhm. Aber es gibt noch eine zweite große Sache und das ist die stumme Entzündung, Silent Inflammation, wo man sich einfach super matt fühlt, super müde fühlt, wie mit angezogener Handbremse, obwohl so eigentlich alles passt. Und der Grund ist hier, dass unser Gehirn mit Entzündungsstoffen zu tun hat und ja, man wird wie in so eine Art Sparmodus geschickt von seinem eigenen Körper.
Okay, also Silent Inflammation hört sich so an, du hast gesagt Entzündung. Kann man sich das so vorstellen wie ein Feuer? Also es brennt quasi in uns, aber man spürt es nicht wirklich. Also man bekommt keine gewissen Symptome. Also
es ist nicht so wie Fieber oder so, ne? Oder wie so eine Grippe,
ja.
Sondern es ist wie so eher so ein kleiner Schwelbrand. Ich bin ja bei der Feuerwehr, wir haben das ja oft, eine Alarmierung. Zu einer Brandschau oder zu einer Nachschau, sagt man dann dazu. Ne? Irgendwo riecht so ein bisschen verbrannt, aber kein Feuer ist auffindbar. Und unser Körper, das, was so jeder merkt von der Entzündung, ist eigentlich ja wie dramatisch Fieber, Schmerz, ne? Also solche Dinge. Aber die Silent Inflammation, die läuft sozusagen symptomarm ab. Das Immunsystem, das wird permanent gereizt. Es werden also permanent Entzündungsstoffe ausgesandt, wie so einfach so ein kleiner, kleiner Schwelbrand. Und das Problem ist, die Leute merken das, fühlen sich auch nicht so richtig gut, merken, irgendwas passt nicht, aber ich kann auch nicht sagen, was es ist. Und dann geht man zum Arzt und der findet nichts, der sagt, du bist gesund. Aber es kann dann tatsächlich Jahre später oder Jahrzehnte später zeitverzögerte Schäden geben. Und das große Problem ist, dass wir das genauso ein bisschen wie mit der Feuerwehr einfach nicht erkennen im Blutbild. Also wir sehen einen Großbrand, aber wir sehen diese schleichenden Glutnester, die sich irgendwo reinfressen, wenn man das nochmal mit dem Feuer vergleicht, die sehen wir halt einfach am Anfang nicht.
Okay, was bedeutet am Anfang nicht? Also man geht ja zum Arzt, man macht ein Blutbild, da reden wir später nochmal drüber. Wie unterscheidet sich, weil es gibt ja auch akute Entzündungen, jetzt eine stille Entzündung von einer akuten Entzündung?
Die akute Entzündung, die hatte jeder von uns schon mal. Also eigentlich kann man sagen, eine schwere Grippe ist eine akute Entzündung. Das heißt, die Haut wird rot, also es gibt so 5 Merkmale von Entzündung, die man halt im Studium lernt. Rötung. Ja, oder man schlägt sich einen Ellenbogen an. Wärme, also das Gewebe überwärmt. Ne? Damals die Mama immer an die Stirn gefasst, klar. Ja. Schwellung haben wir. Schmerz, Kopfschmerz, was auch immer. Oder denken wir an ein entzündetes Gelenk. Und dann Funktionsverlust. Im Falle der Grippe wäre natürlich, unser Körper funktioniert nicht mehr hundertprozentig. Dann musst du dich ins Bett legen. Du kannst jetzt nicht dich zur Arbeit schleppen. Also der Funktionsverlust, der gehört auch immer zu einer Entzündung mit dabei. Das ist quasi die klassischen Entzündungsmarker,
das
lernt man im ersten Semester. Eigentlich, ich hatte meinen Dozenten ja gesagt, eigentlich ist alles Entzündung. Na, also immer wenn was im Körper nicht klappt, dann ist es Entzündung.
Okay.
Theoretisch ist ja auch beim Krebs, wenn eine Krebserkrankung kommt, das Problem, dass der Tumor sich dann reinfrisst ins Gewebe und eigentlich eine dauerhafte Entzündung macht. Aber halt eine fulminante Entzündung. Und bei der Silent Inflammation ist es eher so ein glimmender Schwelbrand. Niedrige Stärke, oft ohne deutliche Symptome und ja, häufig sehen wir die Auslöser dafür, die schwellen so vor sich hin, die bleiben, sind also leichtere Dinge im Blutbild erkennbar, nicht die klassischen dramatischen Zeichen, sondern es gibt schon Hinweise, können wir gleich nochmal drüber sprechen, wie man so eine Silent Inflammation tatsächlich auch im Blutbild erkennt. Aber es läuft halt einfach nicht so ab, dass man sagt, wow, das ist es.
Und was sind jetzt so typische Auslöser für eine Silent Inflammation?
Eigentlich so die ganz klassischen Dinge, gegen die wir immer ankämpfen als Ärzte. Ungesunde Ernährung zum Beispiel, ne? Viele Transfettsäuren, schlechte Fettsäuren. Schlafmangel zum Beispiel, wissen wir auch, dass das entzündungsfördernd ist. Gestörter Tag-Nacht-Rhythmus. Wir haben das Übergewicht, wir haben das Bauchfett, das sich verselbstständigen kann im Entzündungssinne.
Ja.
Wir haben den Bewegungsmangel, viel Sitzen und so weiter. Also einfach, wenn der Laden nicht im Schwung ist und dann natürlich so klassische Dinge wie Rauchen oder so, also einfach ungesunde Dinge, die man ständig vermeiden muss. Und dann haben wir auch Hinweise in den Studien, ganz einfach Stress. Ja, Schlafmangel ist ja auch ein großer Stressfaktor. Das haut dann tatsächlich messbar bei uns aufs Entzündungssystem. Und da gibt es natürlich noch weitere Faktoren wie Luftverschmutzung, Lärm, Umweltgifte, Schwermetalle, die ganze Palette. Glyphosat zum Beispiel ist ja auch groß in der Diskussion. Und dann gibt es eben auch die anatomischen Entzündungsherde, die vor sich hin schwellen können, wie zum Beispiel eine chronische Nebenhöhlenentzündung oder auch ein Zahnherd, also das sogenannte Herdgeschehen. Darüber wird in der Komplementärmedizin sehr viel gesprochen, aber eigentlich ist es was super, super klassisch Chirurgisches. Also man lernt in der Chirurgie, dass ein Herd, ein Entzündungsherd, der einfach so mit einer anderen Behandlungsform, Antibiotika, was auch immer, wenn der nicht weggeht, dann muss der chirurgisch saniert werden. Ja? Und wir haben eben im Körper auch kleine Entzündungsherde, die sich dann über Jahre und Jahrzehnte nörgelnd bemerkbar machen. Und das große Problem ist, wenn wir sowas haben, dann kann es die Darmbarriere stören. Das heißt, Gift ist jetzt ein bisschen unmedizinisch, aber nennen wir es einfach Zellbestandteile, Toxine und so weiter, die von so einem chronischen Entzündungsherd ausgehen können, die können dann unseren Darm stören. Die Darmbarriere stören, kann man übrigens auch schön nachlesen in meinem neuen Buch Der Darmdoc. auf jeden Fall kann das dann den Darm dazu anregen, diese stumme Entzündung weiter anzufachen und zu unterhalten. Und wenn diese Darmbarriere gestört ist, was meine ich damit? Einfach der Darm hat einmal eine, ja wie so ein Türsteher, eine immunologische Barriere.
Immunologisch
heißt einfach, dass wenn da ein Molekül von einem Bakterium reinkommt oder ein Giftstoff, Fremdmoleküle, dass schon auf der Darmbarriere entschieden wird, lassen wir den rein oder nicht, gehört er zu uns, dieses Molekül, oder gehört es nicht zu uns. Und dann wird eventuell eine Gegenmaßnahme angeführt oder eingeleitet. Also wie der Türsteher, der dich beim Krawattel packt und wieder rausbefördert. Und wenn dieser Prozess nicht mehr gut läuft oder wenn er gestört ist, dann können eben die Eindringlinge diese Darmbarriere überwinden. Und dann gibt es dann darunter wieder nächste Stufe der Eskalation, wenn man so will, immunologisch gesehen. Das Immunsystem hat ja, beim Erwachsenen sind es zwischen 60 und 70 oder manchmal 80% liest man in den Studien, der Immunzellen, die befinden sich ja 1-2 Millimeter unterhalb der Darmbarriere. Also auf der Darmbarriere, auf der Schleimhaut, dort sitzen Immunmoleküle, die uns schützen, aber drunter eben auch nochmal. Kann man sich so vorstellen wie so ein Trommelrevolver oder wie so langgezogene französische Baguettes, die da um das Darmrohr drumherum gebaut sind. Und in diesen Baguettes, die heißen Peyer'sche Plaques, dort sitzen die Immunzellen. Beim Kind übrigens noch mehr, also bis zu 90% unserer Immunzellen warten da quasi auf ihren Job. So kann man sich das vorstellen.
Jetzt hast du mehrere Themenbereiche aufgemacht. Du hattest vorher auch das Bauchfett angesprochen. Jetzt ist es ja so, gerade so ein paar Auslöser, die du auch noch genannt hattest, jetzt so wie Stress, ungesunde Ernährung, Bewegungsmangel, die begünstigen ja auch alle nochmal Bauchfett. Was ist da der genaue Mechanismus dahinter? Inwiefern begünstigt Bauchfett eine stille Entzündung?
Es wird gerade megamäßig erforscht. Weiß man auch mittlerweile schon seit vielen, vielen Jahren. Stress, schlechte Ernährung und so weiter, man setzt Fett an. Mhm. Das Fett macht aber Entzündungsstoffe. Also mittlerweile wird das Übergewicht quasi gar nicht als ein paar Kilos zu viel gesehen, sondern eigentlich als Entzündungserkrankung. Und diese Entzündungsbotenstoffe, die setzen sich dann auf bestimmte Rezeptoren einfach drauf, so ähnlich wie wenn man Tesa halt auf ein Schlüsselloch klebt. Und das große Problem ist, dass da unser Insulinrezeptor mit ins Spiel kommt. Und der Insulinrezeptor, wissen wir, der hängt mit dieser Insulinresistenz zusammen. Das sprich, wenn der Zucker, den wir essen, also das ist ein ganz normales Mahl, ja, dann muss ja der Zucker verräumt werden. Zucker ist ultra aggressiv für unsere Blutgefäße. Da darf er nicht sein. Darum haben ja die Diabetiker einfach die Neigung zu Gefäßschäden und so weiter. In dem Moment, wo der Zucker nicht mehr über den Schlüssel Insulin, so kann man sich das vorstellen, in die Zellen rein kann, vor allem halt in die Muskelzellen, dann kommen wir einfach in den Zustand, dass das Insulin nicht mehr richtig funktioniert, dass zu viel Insulin teilweise ausgeschüttet wird, weil der Körper das mit der Brechstange machen möchte und dann entsteht so ein Teufelskreislauf. Der Körper kann sein Fett nicht mehr richtig verbrennen, der Körper kann sein Zucker nicht mehr verbrennen und es gibt halt eine Zellart im Körper, die immer Hallo schreit und sagt, überhaupt kein Problem, ich komme mit sehr hohen Zuckermengen zurecht, das sind die Fettzellen. Und die nehmen dann diesen Zucker auf, verwandeln ihn auf gut Deutsch und machen daraus Fett. Und das ist das große Problem, dass das Bauchfett wiederum Bauchfett begünstigt, aber eben nicht, weil du zu viele Kalorien isst, sondern weil das Essen, was man dann isst, wenn man es vereinfacht sagen möchte, nicht mehr richtig ausgewertet wird und eher in Fett eingespeichert wird. Es wird einfach nicht mehr richtig gut verbrannt. Und das hat dann halt diese biochemischen negativen Folgeerscheinungen, zieht es nach sich.
Also ich nehme an, du sprichst gerade von, also wenn du von Zucker sprichst, sprichst du einfach von ungesunder Ernährung und einer Überernährung, oder?
Überernährung mit Zucker, klar, Glucose und so weiter. Wir sind ja dafür gemacht, dass wir Zuckermoleküle auswerten und verarbeiten können. Aber schau dich mal im Supermarkt um. Das ist noch genauso wie in den 80er Jahren, dass die Süßigkeiten direkt vor der Kasse stehen. Und ich bin immer wieder erschrocken auch, was dann auf Kindergeburtstagen, was es da zum Essen gibt. Und dass die Kinder dann nach Hause noch eine Tüte bekommen mit Süßigkeiten. Es gibt eine große Firma mit einem großen Haar, die freut es natürlich, klar, hier in Deutschland. Aber ich bin wirklich immer noch nach wie vor schockiert, dass wir so gar nichts lernen. Ne? Also die Kinder lernen es ja eigentlich mit dem Kindergartenalter. Und in meiner Generation, jetzt wäre ich bald 50, haben wir es auch schon im Kindergarten gelernt, dass Zucker die Zähne zerstört und dass Zucker dick macht. Aber es tut sich einfach nichts. Es wird nach wie vor weiter konsumiert. Amerika hat jetzt ja die Spielregeln da ein bisschen geändert und geht da dagegen vor. Die sind natürlich schon noch mal ein bisschen weiter in dieser Krankheitskaskade als wir. Aber ich finde es eigentlich dramatisch, dass sich seit den 80er, 90er Jahren da nicht viel getan hat. Ich habe gerade das Gefühl, dass in meiner Kindheit und in meiner Jugend noch mehr darauf geachtet wurde, als die Leute jetzt darauf achten. Wenn ich mir mal so anschaue, ich war letzte Woche in meiner Pizzeria, habe einen Salat gegessen, neben mir ein 75, 80-jähriger Mann, der bestellt sich als erstes eine Cola. Und das sind halt so Sachen, wie ich mir denke, das in dem Alter muss es nicht sein. Ja, vielleicht ist es auch der Zug schon abgefahren und der denkt sich, scheiß drauf, gibt es mal eine Cola. Aber ich sehe es halt auch so in meiner Generation. Ja. Ich habe einen meiner Bekannten, der ballert sich jeden Tag Cola rein. Und das verstehe ich halt nicht.
Klar, das sind zum einen ja einfach viele Kalorien, super viel Zucker. Aber es macht ja eigentlich auch die Reihenfolge aus, oder? Also wenn ich jetzt zum Beispiel erstmal einen Salat mit Hühnchenstreifen essen würde, vielleicht noch ein Pizzabrot dazu und dann eine Cola, dann wirkt sich das ja anders auf meinen
Blutzucker. Ja, da gibt es tatsächlich Studien, die das zeigen, auch Ballaststoffe zum Beispiel. Da wird halt einfach die Insulinausschüttung etwas positiver begünstigt. Da gibt es dann wieder viel Kritik an den Studien in Social Media und so weiter. Aber tatsächlich, wenn man sich nüchtern mal die Studienlage anschaut, dann ist es wirklich eher günstig, dass man die Ballaststoffe oder das Eiweiß zuerst isst und die Reihenfolge so ein bisschen anders anwendet, der Lebensmittel. Aber dann am Ende des Tages schützt es einen nicht davor, wenn man sich drei Tortenstückchen reinfährt. Ich kann mich einmal erinnern an einen Patienten von mir, der war so schwer in der Insulinresistenz, er war Diabetiker, er musste spritzen, er war herzkrank, er hatte mehrere Stents. Ich habe ihm, immer gesagt, ihr Langzeitblutzuckerspiegel, der ist viel zu hoch, Sie halten sich an keine Regeln. Nee, er hält sich an die Regeln, ja, und ab und zu ein Stück Kuchen und so weiter. Und plötzlich war er tot. Ja. Schwerer Herzinfarkt, Reinfarkt und seine Frau, ich habe die Frau dann angerufen und habe gesagt, was ist denn da eigentlich alles los und so. Dann hat sie gesagt, ja, er hat also einfach nie weder auf mich gehört, noch auf die Frau, hat halt einfach sein Ding durchgezogen. Ich lese das ja oft unter den Kommentaren von meinen YouTube-Videos, die Leute ziehen halt ihr Ding durch, aber bedenken vielleicht nicht, dass wenn ich 69 bin und ich merke noch nichts, dass es dann die gehen halt davon aus, mit 73 könnte es immer noch so sein, ne? Aber die Biochemie ist halt einfach gnadenlos und wir wissen das und am besten vermeidet man es.
Jetzt hatten wir vorher ja kurz die Müdigkeit angeschnitten, dass das so eines der Warnsignale ist von einer stillen Entzündung.
Nein, das muss man wirklich sagen. Also man muss ein bisschen einschränken. Nicht, dass die Leute extrem panisch werden, nur weil sie müde sind. Wie gesagt, es gibt einen Haufen andere Gründe. Eisenmangel haben wir kurz vorher gesprochen, ne? Solche Dinge. Aber nur das möchte ich kurz einwerfen.
Woran könnte ich denn noch merken, dass ich eventuell eine stille Entzündung habe? Also gibt es noch bestimmte Stellen, wo ich merken könnte oder stimmt irgendwas nicht?
Wie gesagt, so chronische Entzündungen, die ich schon kenne, da würde ich dann mal einfach ein bisschen näher nachschauen im Blut. Können wir ja gleich nochmal sprechen, welche Blutparameter geeignet sind. Also so eine chronische Nebenhöhlenentzündung zum Beispiel oder eine chronische Mandelentzündung. Da gibt es halt einfach Bakterienherde oder theoretisch auch eine chronische Ohrenentzündung. Solche Dinge. Chronische nörgelnde Zähne, heiß, kalt, empfindlich, wurzelgefüllte Zähne, die über Jahre nie Ruhe machen oder Ruhe reinbringen, Probleme mit dem Darm, chronische Darmprobleme, chronische Darmentzündungen, Dysbiose, so extrem viel Blähungen, Durchfallneigung, solche Dinge, die können dann auch einfach darauf hinweisen, dass der Darm nicht hundertprozentig passt. Und wir sehen in Stuhluntersuchungen dann, dass beispielsweise die Darmschleimhaut gereizt ist, das sehe ich sehr, sehr häufig, eigentlich tägliches Brot, gar nicht ausgelöst durch irgendwelche äußeren Krankheitsfaktoren, sondern einfach nur, weil die Bakterienwelt da drin gestört ist. Und wir haben die Fäulniskeime, die dann wiederum Toxine machen. Und diese Toxine, die lassen die Schleimhaut leicht in Flammen stehen. Und wenn man sich über diese Fläche mal bewusst wird, gibt es auch wieder unterschiedliche Berechnungen, aber sagen wir, mindestens ein halber Tennisplatz, so groß ist die Darmoberfläche, dann kann man sich schon vorstellen, dass das ein immunologisches Problem werden könnte. Ne? Dann haben wir noch die Darmdivertikel, also das ist ja die häufigste Erkrankung des Alters, wenn die Darmwand sich ausbuchtet. Das ist eine typische Stelle, die nörgeln kann. Und bei Frauen häufig die Eierstockentzündung zum Beispiel. Bei Männern, ich hatte mal das große Glück, ein lokales Eishockey-Team, das Fußballteam durfte ich auch mal betreuen, aber das Eishockey-Team zu betreuen, einige Eishockeyspieler, auch teilweise deutsche Nationalspieler. Und dort haben die berichtet, dass die Prostatitis bei denen ein großes Problem ist. Also weil die halt ständig irgendwie kalte Füße haben und so, ne? Ständig kalt da rumsitzen auf der Bank, die haben natürlich ihre Schoner und so weiter. Aber das kann natürlich auch so ein nörgelndes Problem sein, was sich dann auf dem ganzen Körper niederschlägt. Und dann haben wir noch ein Organ und das ist natürlich die Fettleber. 40% der Menschen haben eine Fettleber, wenn man das global sieht. Und das ist halt auch einer der Haupttreiber der stummen Entzündung, weil halt unsere Leber so ein hochaktives Stoffwechsel-hochaktives Organ ist.
Und was ist da der genaue Mechanismus dahinter bei der Fettleber?
Eigentlich auch kein anderer wie beim Bauchfett. Wir haben halt typische Entzündungsparameter, CRP zum Beispiel, Interleukin 6, TNF-Alpha. Die Fettleber, die ist hier einfach mit diesen erhöhten Entzündungsparametern verbunden und dann gehen die Stoffe ins Gewebe, diese verfetteten Leberzellen, die aktivieren dann die Immunzellen und führen dann über diesen Blutweg, so ist es ja dann auch beim Darm, zu weiteren Entzündungen im Körper. Und diese Stoffwechselentzündung, wenn man das mal so betrachten möchte, die fördert dann halt wieder weiterum andere Erkrankungen, wie zum Beispiel die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, den Brain Fog, diese kognitiven Störungen, diese Müdigkeit, diese Watte im Kopf, diese ganzen Erkrankungsbilder oder auch der Typ-2-Diabetes. Also das Blut ist hier quasi das Transportmedium, damit diese Entzündungsstoffe von den entzündeten Organen wie der Leber, wie der Darmschleimhaut und so weiter oder wie halt einfach auch von einem Zahnherd dann in den Körper weiter transportiert und gelangt werden können.
Okay, also super komplexes Thema. Es sind irgendwie so viele Stellen im Körper, die eine stille Entzündung begünstigen können. Jetzt hatten wir vorher auch über den Darm gesprochen. Könntest du da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, welche Rolle der dabei noch mal spielt?
Viele Menschen haben Darmprobleme. Blähungen, Durchfall, Verstopfung, Bauchschmerzen. Und eine der häufigsten Ursachen dafür ist ganz einfach, dass die Darmbakterien in einen sogenannten Fäulniszustand übergehen. Die Darmflora, die produziert plötzlich Fäulniskeime. Die kommen nicht von außen, sondern wir haben immer einen kleinen Teil Fäulniskeime in uns. Mhm. Aber mit einem schlechten Futter passiert es halt einfach, dass sich die hochentwickeln können. So ähnlich wie wenn jetzt in deinem Garten irgendwie da keine Sonne hinkommt und so und der Boden ist zu feucht, dann kriegst du in deinem schönen Garten einen Moos rein. Okay. Und so kann man sich das auch vorstellen. Das Moos ist irgendwie so immer ein bisschen da, aber es kann halt total überwuchern. Und so ist es mit dem Darm auch. Das heißt, wenn der Darm beleidigt ist dann, wenn diese Fäulniskeime bestimmte Stoffe aussenden, dann reagiert die Darmschleimhaut. Also es sind zum Teil sogar Leichengifte mit dabei. Also wenn das Eiweiß, das dann über die Nahrung kommt, nicht mehr richtig sauber durchverdaut wird, sondern verrottet, dann entstehen dann Leichengifte, toxische Stoffwechselprodukte und die führen dann dazu, dass die Darmschleimhaut einfach ein bisschen angepackt ist. Und man merkt dann vielleicht, dass man plötzlich einen Heuschnupfen entwickelt oder dass ich bestimmte Lebensmittel nicht mehr vertrage. Der Klassiker ist natürlich beim Italiener, wenn ich die Pizza nicht mehr richtig gut vertrage, wenn ich Wein, Bier nicht mehr richtig gut vertrage. Das heißt, wenn ich dann ein Bier trinke und mir wird warm im Kopf zum Beispiel, also so eine Histaminsensitivität sich entwickelt. Also wenn sich das Ganze so schön langsam entwickelt, dann kann halt einfach auch irgendwann mal das Immunsystem gereizt sein, dauer befeuert werden und der Darm, der kriegt sich halt dann einfach automatisch nicht mehr ein. Und das macht dem Körper Stress.
Was ist dann zuerst da, Stress oder Entzündung?
Stress macht Entzündung und Entzündung löst wieder Stress aus. Also das ist ein Teufelskreis. Ich habe mich mal ziemlich mit dem Stress beschäftigt und ganz interessant ist es, dass unser Körper eigentlich zwischen dem körperlichen und dem psychischen Stress gar nicht groß unterscheidet. Also durch psychischen Stress kann man tatsächlich auch, wie wenn man jetzt einen schweren Verkehrsunfall hätte, wenn das Körpermaterial oder die Körpergewebe geschädigt sind, da geht es in dieselben Kaskaden rein. Das Cortisolsystem wird aktiviert, die Hormone werden aktiviert, die Entzündungsstoffe kommen, die Blut-Hirn-Schranke wird überwunden. Also wir haben das ist ja der uralte Scherz so, in der Chirurgie, die Blut-Hirn-Schranke. Das Gehirn der Anästhesist und Blut der Chirurg. Also die Blut-Hirn-Schranke, die ist, das ist ein Spezialgewebe im Kopf sozusagen, wie so ein ultradünner Filter, der dafür sorgt, dass bestimmte Stoffe aus den Blutgefäßen nicht in unserem Hirn landen.
Okay.
Also das ist die Blut-Hirn-Schranke. So ähnlich wie die Darmflora das am Darm macht, sowas gibt es auch am Gehirn. Und diese Entzündungsstoffe, die können dann diese Blut-Hirn-Schranke überwinden und die können dann ins Hirn eindringen und die können dann unsere Nervenzellen irritieren. Und das macht dann halt diesen Brain Fog, diese Erschöpfung. Das hängt dann mit dem Stress zusammen. Na, wenn viele Leute werden dir sagen, ja, ich bin voll im Stress, ich kann mich nicht richtig konzentrieren, ich kann mich nicht richtig fokussieren und so. Das sind dann einfach so Akutauswirkungen, die jetzt dann auch noch andere biochemische Ursachen haben, natürlich, klar. Aber das ist dann dauerhaft das Problem. Und da funkt dann natürlich der Darm auch noch mit lustig mit rein. Wir wissen ja, 80% der Neurotransmitter vom Gehirn werden im Darm gebildet, Dopamin, Serotonin und so weiter und so fort. Also auf gut Deutsch kann man sagen, der ganze Kram hängt irgendwie miteinander zusammen.
Mhm. Oh, das hört sich volle Kanne an wie ein Teufelskreis irgendwie.
Ja, ist es, ja. Kann man so sagen. Das eine führt zum anderen so ein bisschen und das bisschen führt dann wieder ein bisschen zu dem, zu dem, zu dem, zu dem, zu dem. Also es ist halt einfach erstmal stumm, es ist erstmal im wahrsten Sinne des Wortes silent, aber das braut sich so schön langsam so ein kleines Gewitter über die Jahre und Jahrzehnte zusammen. Nicht bei jedem natürlich. Ne? Ja. Es wird ja oft unter den Videos dann kommentiert, sie machen Panik und bla bla. Nee, ich sage halt einfach nur, wie es ist. Und das ist halt mein täglicher Job und klar, Leben kommt keiner raus, das ist logisch, aber die Frage ist halt auch immer wie, ja, also ist schon klar, man kann natürlich auch Menschen zum 12. Mal standen und so, aber ist das dann ein tolles Leben?
Mhm. Ich frage mich nur, wenn dieser Verlauf eben so dauerhaft und in einer niedrigen Stärke ist, wie erkenne ich es denn noch? Also eine stille Entzündung.
Gibt
also
natürlich noch so kleine Merkmale. Am Ende des Tages wird es immer auf die Blutuntersuchung rauslaufen müssen, weil wir es da einfach am besten sehen. Aber natürlich Erschöpfung, also nicht nur Müdigkeit, sondern Erschöpfung den ganzen Tag. Wie gesagt, bei jedem Punkt, den ich jetzt sage, gibt es x andere Ursachen auch noch. Also nicht zu ernst nehmen, ne? Aber auch die Schlafstörung, Appetitveränderungen, Motivationslosigkeit kann auch wieder mit dem Hormonsystem zusammenhängen, kann natürlich mit dem Eisenmangel zusammenhängen, kann mit einer Schilddrüsenunterfunktion zusammenhängen. Aber solche Dinge können eben auch bei der Silent Inflammation auftreten. Oder nörgelnde Zähne zum Beispiel, Nebenhöhlen haben wir schon genannt. Leider Gottes sind es halt einfach wirklich super, super unspezifische Beschwerden, aber die kann ich dann natürlich spezifizieren, wenn ich bestimmte Blutwerte abnehme, TNF-Alpha, Interleukine, mal reinschauen ins Immunsystem. Und es gibt halt einen Wert, der CRP-Wert, der High-Sensitive-CRP-Wert, der uns dann da Auskunft macht.
Okay.
Auskunft gibt.
High-Sensitive-CRP und CRP sind zwei unterschiedliche.
Ja, exakt. Sind zwei unterschiedliche. Ja. Der High-Sensitive, der misst wirklich das, was er sagt, sehr sensibel, sehr sensitiv und der misst dann runter, ne? Also der misst die kleinen Abstufungen noch. Ja. Für alle, die das noch nie gehört haben, der CRP-Wert ist das C-reaktive Protein, das ist die Abkürzung dafür und das ist unser Standardwert, um Entzündungen zu erkennen. Mhm. Da, wenn jemand in die Praxis kommt und hat einen sehr, sehr hohen CRP-Wert, wissen wir, oh, das ist ein Geschehen, was vielleicht sogar eine Einweisung erfordert oder so. Na, man kann also anhand des CRP-Werts einfach abschätzen, wie geht es da meinem Patienten. Mhm. Es geht die Tendenz auch dazu hin, dass man jetzt versucht, Bereiche festzulegen, dass man sagt, okay, das könnte eher viral sein, das könnte eher bakteriell sein, da sind wir aber gerade, das ist noch nicht spruchreif, also da sind wir gerade noch so ein bisschen drauf und dran. Aber als Arzt weiß ich, wenn der CRP-Wert eine bestimmte Höhe hat, hier brennt die Hütte, oder ich kann am Freitagnachmittag dem Patienten entspannt sagen, passen Sie auf, hier ist meine Telefonnummer, wenn irgendwas ist, rufen Sie mich an, aber machen Sie sich jetzt erstmal keine Sorgen, weil ich mache es mir auch nicht und wir reden dann am Montag früh oder am Montag im Laufe des Vormittags wieder, wie es Ihnen geht. Das ist ja wichtig, auch einzuschätzen für mich selber als Arzt jetzt, ne? Was muss ich machen? Muss ich jetzt noch eskalieren? Meistens ist es halt der Freitagnachmittag. Muss ich jetzt noch eskalieren oder kann ich da noch zuschauen? Oder sehen wir uns am Samstagmorgen in der Praxis und messen kurz den CRP-Wert wieder.
Okay.
Ich habe tatsächlich in meiner Praxis so eine Bedside-Testung, nennt man das. Das heißt also ein Gerät, wo man diesen Wert sehr, sehr schnell innerhalb von 5 Minuten erkennen kann.
Wow.
Also wahrscheinlich, nachdem ich mich von x Vertretern in irgendwelche Geräte habe reintalken lassen, das Gerät, was über die knapp 20 Jahre jetzt wirklich am sinnvollsten war, weil ich sofort innerhalb von 5 Minuten weiß, wo stehe ich im Entzündungszustand mit meinem Patienten. Und das hat tatsächlich dann auch schon dazu geführt, dass ich Leute sofort habe ins Krankenhaus schicken müssen oder einweisen musste. und eben auch für viel Ruhe, für viel Entspannung im Kopf vom Patienten selbst und auch in meinem Kopf, wenn es dann ins Wochenende geht. Mhm. Ja, das ist so der Vorteil von so einem CRP-Wert.
Ja, lass mich ganz kurz mal für die Zuhörer und Zuhörerinnen nochmal zusammenfassen. Also, es gibt einen ganz klaren Unterschied zwischen einer stillen Entzündung und einer akuten Entzündung.
Korrekt.
Das hast du erklärt. Dann gibt es bestimmte Stellen, an denen ich merken kann, oh, okay, das könnte eine stille Entzündung sein. Und dann gibt es noch gewisse Symptome, Frühwarnzeichen, wo ich erkennen könnte, ah, da wäre es eventuell auch möglich, dass es eine stille Entzündung ist. Du hattest vorher auch die Zahnherde angesprochen. Ist ja, wie du schon bereits erwähnt hast, ein sehr beliebtes Thema in der Komplementärmedizin. Inwiefern begünstigen die jetzt eine stille Entzündung?
Grundsätzlich mal ist es ein sehr unterschätztes Problem in der Universitätsmedizin, aber auch leider häufig in der Komplementärmedizin ein sehr überschätztes Thema. Mhm. Also die Zahnmedizin ist super, super wichtig. Ich hatte das große, große Glück, dass ich während meines Studiums, eigentlich schon davor, ich habe mit 16 Jahren das erste Praktikum bei einem Zahnarzt gemacht, ohne Schmarrn, beim Komplementärmediziner. Ich habe mit 16 das erste Praktikum auf einer Intensivstation gemacht. Und ich habe mit 16 das erste Praktikum bei einem Allgemeinarzt gemacht.
Okay.
Damals war das alles aus juristischen Gründen noch möglich, zu meiner Zeit. Jetzt mit Sicherheit no way. Ich habe das erste Mal mit 16 auf der Intensivstation reanimiert. Ich war auch mit 16 das erste Mal im OP. Damals ging das alles. Ich bin mit 17 Krass. Das erste Mal im Rettungsdienst gefahren. Aber tatsächlich war ich mit 16 auch das erste Mal beim Zahnarzt. Und da konnte ich sehr, sehr viel lernen von ihm. Ein ganz begnadeter, sehr, sehr bekannter komplementärmedizinischer Zahnarzt in Deutschland. Mhm. Und der hat gesagt, die Zahnmedizin kommt so an vierter, fünfter Stelle. Also wir sind nicht ganz on top, aber die vierte, fünfte, sechste Stelle. Wir hatten ja schon den Podcast in einer der letzten Folgen über die Regulationsblockade.
Ja.
Und so ein Zahnherd, der kann dann, wie gesagt, auch eine Regulationsblockade sein. Das heißt, wir haben natürlich im Bereich vom Zahnfleisch und so die ganzen Klassiker.
Ja.
Aber wir haben auch im Bereich der Wurzeln zum Beispiel, die Wurzelfüllung, das kann ein Herdgeschehen sein.
Mhm.
Und mittlerweile denken da auch die Häuser um, die Krankenhäuser um.
Mhm.
Viele Häuser, die in der höchsten Klassifizierung für die Hygiene und für das vorsichtige Vorgehen sind, die lassen sich vorher eine Panoramaaufnahme des Kiefers geben, ein OPG, und schauen an, halt, wenn wir da eine neue Hüfte einbauen, wenn wir ein neues Kniegelenk einbauen und so weiter, ist mit dem Zahnstatus alles in Ordnung?
Okay.
Denn das kann natürlich, wenn es mal in die Operation reingeht, ein Herdgeschehen sein,
Aha.
dass dort von diesem Zahn dann Bakterien ausgehen, die uns dann das neue Gelenk zerschießen und was uns dann massive postoperative Komplikationen macht. Also das große Problem ist, dass diese Zahnherde sehr, sehr schwer zu messen sind. Das große Problem, es gibt einige Spezialisten da auch dafür, dann werden dann große Sanierungen gemacht für 20.000, 25.000, teilweise 30.000 Euro. Da gehe ich auch nicht ganz mit, muss man wirklich so sagen, da wird leider viel Geld verdient. Aber es gibt immer wieder Patienten auch in meinem praktischen Alltag, die dann durch so eine Sanierung von so einem Zahnherd ihre Probleme loswerden. Gerade fällt mir einer dieser wirklich schönen Fälle ein, als ich noch Klinikarzt war, ich war ja in einer komplementärmedizinischen Klinik, da hat man eine Patientin, die hat tatsächlich uns glaubhaft versichert, dass sie pro Nacht vielleicht maximal eine Stunde schläft. Und die Untersuchungen haben das gezeigt, dass sie also einen super, super, völlig unerholsamen Schlaf, also sie hat nie das Gefühl gehabt, irgendwie jede Nacht zu schlafen. Und die ganzen Schlafaufzeichnungen und so weiter. Das ist lange Rede, kurzer Sinn, man wusste nicht, wo kommt es her.
Ja.
Und ich habe dann rausgetüftelt, dass ein Zahnherd hat.
Krass.
So, und zum Glück war in dem Ort, wo die Klinik war, eine komplementärmedizinische Zahnmedizinerin und da habe ich die Patientin hingeschickt. Und dann hat die mich angerufen und hat gesagt, Herr Kollege, Sie haben recht, da ist ein Zahnherd, den werde ich jetzt chirurgisch sanieren am Wochenende und macht es. So, dann hat sie den Zahn extrahiert, das war ein wurzelgefüllter Zahn, man muss sich das Ganze so vorstellen, dass die ganzen Blutgefäße, Arterien, Venen und die Nerven, die ziehen unten aus dem Kiefer, im Kieferknochen läuft unsere Blutgefäßversorgung, die ziehen dann unten in den Zahn rein. Mhm. Und jetzt hat der Zahnarzt ein großes Problem. Wenn er eine Wurzelfüllung machen muss, dann macht er auf gut Deutsch einen Blindflug. Das heißt, er wird den Zahn von oben aufbohren und er wird dann in diesen Wurzelkanal unter Betäubung reingehen von oben. Ja, und er hat dann im Prinzip drei Möglichkeiten. Mhm. Entweder er überfüllt den Zahn, das heißt, er kann sich nur auf sein Gefühl, auf sein Tastgefühl verlassen. Mhm. Er könnte eventuell zu weit bohren.
Ja.
Das heißt, der bohrt ja die Wurzel auf und da kommt eine Wurzelfüllpaste rein. Mhm. Die wird zugemacht. Mhm. Und das Problem ist, dass wenn er noch in den Kieferknochen reingeht, ein Stück, ja, wenn man sozusagen wie wenn man mit dem Finger oben in so eine Sahnetorte reinstoßen würde,
ja,
und dann bleibt das Loch in der Sahnetorte, so, ja, kann dann quasi ein Loch im Kieferknochen bleiben. Und dann kommt da die Wurzelpaste rein und diese Füllung, die ist natürlich knochenhart und der Körper kann dann das Ganze als Fremdkörper erkennen und sagen, okay, ah, das ist da muss ich mit meinen Botenstoffen rein. So. Wow. Und dann versucht er, diese Überfüllung sozusagen immunologisch erstmal zu klären, versucht dann Entzündungsstoffe reinzubringen, Leukozyten reinzubringen, die weißen Blutkörperchen und so weiter. Mhm. Und dann kann es so weit gehen, dass dort der Kieferknochen quasi angefressen ist. Mhm. Und das Problem ist, dass wir das im Röntgenbild sehr, sehr spät sehen. Erst wenn ungefähr 30-40% dieser Knochenmasse weg ist, dann sehen wir erst, oh, hoppala, das ist ein komischer Schatten, was ist denn da?
Okay.
So, das ist der erste Fall. Der zweite Fall ist, wenn der Zahnarzt die Wurzelfüllung zu kurz macht. Mhm. Das heißt, wenn er einfach nicht bis ganz zur Wurzel kommt, dann kann es einfach sein, dass in dieser abgestorbenen Wurzel einfach der Nerv noch bleibt, das Ganze wird schmoddrig, die Blutgefäße, das Ganze wird oben praktisch Sargdeckel drauf, ne, Sargnagel drauf, unten, Gott weiß, was da passiert.
Oh je.
Also das kann sein, dass da immunologisch übers Weichteilgewebe was abläuft. Mhm. Und dann kann es natürlich sein, dass die Wurzelfüllung top abschließt, Legeartis, alles läuft, alles top, alles super, keine Entzündung, Wurzelfüllung, 30 Jahre, Patient läuft rum, hat nie ein Problem. So, krass. Bei der Patientin war der Fall 1. So, diese Kollegin hat mich nach dieser Extraktion angerufen und gesagt, also es war eine der schwersten Extraktionen, die sie jemals in ihrem Leben hatte,
wow,
ja, weil alles so verschmoddert war da unten.
Oh,
und sie hat gesagt, also ich kann mal drauf was einbilden, dass ich die Patientin zu ihr geschickt habe, weil einfach da unten Schmodder war und keinem ist bisher aufgefallen. Jetzt kommt aber das eigentlich Sensationelle dieser Geschichte.
Mhm.
Ich war an dem Wochenende Dienstarzt, darum haben wir die Nummer auch durchgezogen.
Mhm.
Hatte dann am nächsten Morgen, war Sonntag, 10 Uhr war immer Visite und die Patientin kommt begeistert ins Schwesternzimmer und sagt, sie kann sich nicht erinnern, also es war die erste Nacht, die sie seit 20 Jahren wieder komplett 8 Stunden geschlafen hat nach dieser Zahnextraktion.
Wahnsinn.
Und die war noch weitere 5 Wochen in der Klinik und die hat jede Nacht dann geschlafen, das Schlafproblem war erledigt,
oh,
gefixt,
toll,
forever. Ich habe sie danach, ich habe dann nach 3 Monaten, nach 6 Monaten angerufen und habe ihr gesagt, toll, dass es funktioniert hat,
ja,
aber bitte, wenn es wieder auftritt, weil sie hatte noch einen anderen Zahn,
aha,
sie soll an den Zahn auch noch denken.
Okay.
Das war noch so ein Kandidat.
Ja.
Also das ist so ein Beispiel, wie halt so ein Zahnproblem dein ganzes Leben verändern kann.
Ja.
Und wie gesagt, in dem Fall ist halt gut ausgegangen. Aber in den 80er, 90er war das ja schon ein Wahnsinn, was da Zähne rausgezogen,
ja,
wurden,
ja,
ohne Sinn und Verstand von komplementärmedizinischen Zahnärzten.
Mhm.
Das habe ich da auch im Nachhinein erfahren. Also ein absoluter Wahnsinn.
Ja.
Mittlerweile können wir natürlich solche Zähne auch besser erkennen. Wir haben Test auf Mercaptan, auf Thioether. Wir sehen, es sind bei 2 Stoffe auch wieder so Art Leichengifte, die entstehen, wenn da so ein Zahn drinnen ist.
Mhm.
Also wir haben nicht nur das Röntgenbild, sondern wir können auch im Blut so ein bisschen jetzt mehr Sicherheit schaffen. Und so ein Herd, der ist dann auch erst ein Problem, wenn das Fass zum Überlaufen, wenn es das Fass zum Überlaufen bringt. Also es muss jetzt nicht heißen, dass jemand, der eine nörgelnde Füllung, einen nörgelnden Zahn hat, in super Lebensgefahr ist.
Mhm.
Ja, aber da muss halt das eine zum anderen kommen und so weiter. Kommt Stress hinzu, da ein bisschen Fehlernährung, da kommt Umweltgift dazu.
Okay.
Dann gibt es in der Familie einen Krankheitsfall, dann haut,
ja,
irgendwas mit den Kindern nicht hin. Dann kommt ein Dauerstress dazu, Verlust eines engen Angehörigen, drohender Verlust eines engen Angehörigen. Das ist laut Protokoll der schlimmste Stress, den wir den wir haben. Ne? Und da, irgendwann kann es dann einfach dazu führen, dass der Körper so diese stumme Entzündung nicht mehr kompensieren kann.
Ja.
Und dann ist es am Arzt, das zu erkennen.
Ja.
Und auch festzulegen, okay, was arbeite ich jetzt da als erstes ab? Stichwort Regulationsblockaden. Also jeder, der den Podcast nicht gehört hat, bitte den anhören, diese Folge über diese Regulation. Was mache ich zuerst, wenn ich krank bin? Was nehme ich, was gehe ich als erstes an?
Ja, ja. Also kann ich mir das wirklich einfach so vorstellen wie ein Fass, wo immer mehr Wasser reinkommt und das dann irgendwann zum Überlaufen gebracht wird quasi.
Genau. Und die stumme Entzündung ist so eines der größeren Dinge, die so ein Fass dann zum Überlaufen bringt.
Ist dann die stumme Entzündung jetzt Ursache oder Folge oder beides?
Beides. Also es ist Ursache und Folge. Es ist ja ein Teufelskreis, das haben wir schon gesehen. Ne?
Ja.
Erinnere dich, am Anfang hat man dieses Darmgespräch, ne? Also oder über den Darm. Das kann wirklich die Ursache sein, es kann die Folge sein, aber was es sicherlich ist, dass weitere Erkrankungen, wenn es nicht geregelt wird, dass die dann wirklich folgen können aus so einer Silent Inflammation.
Die da wären, also welche Erkrankungen?
Die wir gerade schon angesprochen haben, ne? Herz-Kreislauf-Erkrankungen zum Beispiel. Wenn ich natürlich zu viel Zucker im System habe, zu viel Zucker im Herz-Kreislauf-System in den Blutgefäßen, dann fördert uns das die Atherosklerose, dann fördert uns das den Herzinfarkt, den Schlaganfall.
Ja.
Dann geht es irgendwann mal von der Insulinresistenz in den Diabetes rein, ins metabolische Syndrom rein. Wir werden einfach gebrechlicher, also Entzündungsstoffe generell sind halt einfach für uns nicht gut.
Mhm.
Na, die Gelenke werden angegriffen, dieses ganze Zeug, was halt so mit dem Altwerden assoziiert wird, da spielt halt die Entzündung mit so eine Rolle, bis hin zur Tumorentstehung, zur Förderung von Tumoren und so weiter. Also das ist so grob umgerissen, das, was bei so einer Silent Inflammation uns drohen kann.
Das ist ja wirklich krass, weil viele, unter anderem auch ich oft, man ist müde, man schläft irgendwie nicht so gut und man ignoriert das dann einfach weg und trinkt dann Kaffee in der Früh oder dann auch noch mal mittags und wischt es damit irgendwie so ein bisschen weg, diese Müdigkeit.
In die gleiche Falle bin ich gestern getappt, ja, also ganz witzig. Ich war arbeiten im Büro, also nicht in der Praxis, sondern im Büro. Und im Büro hatte ich die Uhrzeit noch nicht umgestellt. Und ich dachte, es wäre 4 und irgendwann kommt meine Angestellte und sagt, sie geht jetzt heim. Und dachte mir schon, wieso geht denn die heute eine Stunde früher? Was ist denn da? Und ich hatte da mir noch einen Kaffee gemacht. Ne? Also normalerweise ist das kein Problem. Und ich hatte mich tatsächlich um eine Stunde getäuscht, dass ich habe um 5 Uhr, um 17 Uhr noch einen Kaffee getrunken.
Okay.
Und habe dann abends noch gearbeitet auf der Couch und ich mache viel mit AI mittlerweile, strukturiere meinen Tag und so. Und witzigerweise hat die AI mir empfohlen, gestern ins Bett zu gehen. musste dann noch ein paar Sachen erledigen, aber ja genau. Und ich konnte natürlich nicht richtig schlafen wegen dem Kaffee, weil ich es einfach verbummelt habe.
Ja,
ja. Aber wie gesagt, ich denke, wichtig ist, dass man sich einfach an so diese Dinge hält, die wir immer wieder rauf und runter predigen, um gegen so eine Silent Inflammation einfach anzukämpfen oder gar nicht, um reinzukommen. Und am Ende des Tages kann man ja einfach wirklich immer noch ein Blutbild machen.
Ja, lass uns endlich über das Thema Blutbild sprechen. Du hattest es vorher schon ein bisschen angekratzt mit dem CRP und dem High Sensitive CRP, ein bisschen den Unterschied erklärt. Und wenn ich dich vorher richtig verstanden habe, wenn das CRP hoch ist, weist es eher auf eine akute Entzündung
hin. Genau, der normale CRP-Wert, der weist auf eine akute Entzündung hin, Lungenentzündung, schwere Grippe, entzündetes Gelenk und so weiter.
Mhm.
Aber für die stille Entzündung ist dieser Wert einfach zu grob. Man musste den Wert nochmal adaptieren, das ist einfach eine Laborsache. Aber wenn ich als Patient oder als Interessierter mit meinem Arzt spreche, dann muss ich dann wirklich fragen, machen Sie diesen HS, High Sensitive CRP-Wert, weil dieser hochsensitive Wert einfach der Goldstandard ist. Es kann einfach sein, dass der dann 1,1 ist oder 0,9. Ne, und beim CRP-Wert würde ich dann kriegen unter 5.
Mhm.
Und da weiß ich nicht, bin ich bei 0, 1, 2, 3, 4, 5. Also das ist so das Frühwarnsystem, dieser HS-CRP-Wert, der eben speziell bei der Silent Inflammation gut anspricht, lange bevor klinische Symptome auftreten. Mhm. Da muss man natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein und nicht sagen, oh Gott, jetzt habe ich einmal diesen Wert gesehen, jetzt ist alles schlimm, sondern da kann es ja durchaus sein, dass man irgendwas, eine Virusinfektion mit sich rumträgt. Also man müsste sich den dann schon einmal ein zweites Mal anschauen, vielleicht ein drittes Mal anschauen und sagen, okay, ho, das Ding geht wirklich nicht runter. Jetzt überlegen wir mal, was ist da eigentlich Sache? Wo kann das Ganze herkommen? Mhm. Und dann haben wir noch weitere Werte.
Ja.
Es gibt dann Interleukine, TNF-Alpha, Interleukin 6, Interleukin 18, Interleukin 1b. Und dann gibt es noch einen Spezialwert, NLR heißt der, Neutrophil zu Lymphozyten-Quotient. Das ist das, was man aus dem normalen Laborbild oder Blutbild ziehen kann. Mhm. Und der zeigt uns auch auf einem anderen Weg, ob eine Silent Inflammation vorherrscht.
Okay, also ich kann quasi HS-CRP,
kann jeder Arzt.
Okay, also ich kann meinen Arzt nach dem HS-CRP fragen, ich kann nach den Zytokinen fragen.
Ja.
Und nach
das hat dann schon ein bisschen Diskussionsbedarf.
Okay.
Wenn du sagst, ich möchte meine Zytokine messen, dann macht nicht jeder Arzt so einfach mit. Budget und dann die Frage, ja, warum?
Aber wenn ich sage, dass ich selber zahle.
Ja, auch das ist häufig ein Problem.
Weil man es dem Arzt vor.
Ich weiß es nicht, warum. Das fragt mich nicht.
Ja, das hatten wir schon bei den Regulationsblockaden.
Ich weiß nicht, was das Problem ist.
Und dritter Wert, NLR.
Richtig.
Okay.
NLR heißt der Wert. Okay. Ja. Das ist so ein errechneter Marker.
Wenn ich dieses Blutbild jetzt mache, es kommt raus, oh, die Werte sind erhöht. Was sind denn jetzt die Schritte? Was kann ich machen, um diesen Entzündungsprozessen entgegenzuwirken?
Erstmal sich selber die Frage stellen, wo läuft es denn bei mir nicht top? Und viele Menschen wissen das einfach instinktiv. Der Raucher weiß, dass er raucht.
Ja.
Der regelmäßig Alkohol trinkt, weiß, dass er regelmäßig Alkohol trinkt. Er versucht nur alles irgendwie dafür zu tun, dass er von irgendjemand die Information oder die Bestätigung kriegt, dass es ja nicht so schlimm ist. Oder er verbündet sich mit einem, der genauso viel trinkt oder noch mehr trinkt. Und dann sagt man, ja, der trinkt ja noch mehr als ich. Ich sehe dieses Muster ganz, ganz häufig. Also Prävention ist halt einfach das. Das, was ich schon weiß, was ich nicht richtig mache, das sollte ich einfach stoppen. Bäm. Ja. Ich weiß, das ist schwer, aber es geht. So, und dann läuft natürlich viel über die Ernährung.
Ja.
Auch wieder so ein Fall aus der Praxis. Hat mal eine Patientin mit schwerster Migräne, war eine Lehrerin, schwerste Migräne, einer meiner schlimmsten Migränefälle. Habe ich dann rausgefunden, dass es ein Problem mit Insulinresistenz gibt, dass es ein Problem mit der Zuckerverarbeitung im Gehirn gibt. Krass. Und was habe ich gemacht? Ich habe sie auf eine ketogene Ernährung geschickt, das war jetzt auch schon knapp 20 Jahre wieder her, sagt, sie essen mir kein Stück Kuchen mehr. Warum? Sie hat jeden Tag am Nachmittag ein Stück Kuchen gegessen, Torte und so weiter. Und hat keine 14 Tage gedauert, habe ich einen Blumenstrauß, war der erste Blumenstrauß, den ich als Mann von einer Frau bekommen habe, bekommen in die Praxis, bin der beste Doktor und so weiter, Migräne weg. Sie war 14 Tage migränefrei, das Ganze hielt Monate.
Okay.
So. Irgendwann, nach 2-3 Jahren, macht sie wieder einen Termin und sagt, alles wieder da. Also dachte ich mir, gibt's ja nicht, wieso alles wieder da? Ja, seit einem halben Jahr ist alles wieder da. Sag ich, wie halten Sie es denn mit der Ernährung? Sagt sie, ja, sie isst wieder ihren Kuchen und alles. Dann sage ich, ja, wieso essen Sie denn wieder Ihren Kuchen, wenn Sie ganz genau wissen, die Migräne geht dadurch weg? Dann sagt sie, ja, weil sie dadurch, sonst hat sie keine Lebensqualität mehr. Also ihre Lebensqualität, das Kuchenessen, war ihr mehr wert als der Schmerz. Sie hat es dann wieder durchgezogen, weil ich sie richtig ausgeschimpft habe, was ich normalerweise nie mache. Aber ich musste wirklich mal stutzen und sagen, wieso machen Sie so einen Käse? Ich meine, Migräne ist ja nicht gerade förderlich für die Gesundheit und für die Gehirngesundheit, auf da jeder Migräneanfall zählt. Aber das ist halt so ein typisches Beispiel, ne? Man weiß eigentlich instinktiv, was man falsch macht, aber trotzdem macht man es. Aber grundsätzlich sollte man die Ernährung einfach umstellen. Antientzündliche Ernährung, mediterrane Ernährung, viel pflanzliche Kost, viel Obst, viel Gemüse, ein bisschen Vollkorn, viel Hülsenfrüchte, viel Nüsse, viele Samen, gute Öle, einfach gutes Olivenöl, extra Vergine, ein hoher Anteil an ungesättigten Fettsäuren. Also der Klassiker eigentlich, den man auch rauf und runter hört, wenn man meinen YouTube-Kanal verfolgt. Es ist einfach die Ernährungsform, die am meisten oder am, die besten Langzeitergebnisse hat und es ist nicht die Ernährungsform, die du beim Italiener bekommst oder wenn du in Italien im Urlaub bist, sondern das sind die Merkmale, die ich gerade erwähnt habe. Meeresfrüchte, bisschen regelmäßig Fisch, wenig, wirklich wenig Geflügel, sehr wenig rotes verarbeitetes Fleisch und dann möglichst natürliche Milchprodukte, fermentierte Milchprodukte, hoher Qualität, ja. Eier, alles erlaubt, halt saisonal essen und diese ganzen Dinge, wie man es immer so hört und so weiter. Also auch natürlich entsprechend schonende Gartechnik und solche Dinge gehören dann natürlich auch mit dazu. Also dass ich mir dann das nicht noch acrylamidmäßig komplett auf dem Grill verkohle, das Zeug.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass vielleicht ein paar Leute abschalten oder enttäuscht sind, weil... Also würdest du wirklich sagen, man muss so komplett auf alles verzichten?
Nee. Mein Spruch ist ja immer, es ist nicht wichtig, was ich am Sonn- und Feiertag mache, sondern das, was unter der Woche läuft. Diese Routinen, die ich habe. Ne? Brauche ich ein Feierabendbier? Nein, kein Mensch braucht ein Feierabendbier. Völliger Blödsinn. Aber wenn du dich mit jemand unterhältst, der jeden Tag seine zwei halbe zur Brotzeit trinkt, mit dem brauchst du nicht anfangen zu diskutieren. Ob ich mir dann mal ein Bier am Sonntag aufmache oder so, das spielt ja dann überhaupt keine Rolle. Mhm. Blöd ist nur, wenn ich es 30, 40 Jahre jeden Abend zur Brotzeit saufe. Ja, das ist doch das Problem. Also, oder Süßigkeiten. Ich verstehe Leute nicht, die nach wie vor einfach die Gummitiere oder sowas essen. Ne? Ich habe einen Verwandten, der isst Gummitiere. Der isst Gummitieresser, Lehrer und man kann zuschauen, wie er immer breiter und breiter wird. Das ist etwas, was ich vermeiden kann. Da kann ich mir auch Erdnüsschen nehmen und so weiter. Also es macht gar keinen Sinn. Oder Fastfood, diese Dinge. Klar, ich esse, wenn ich in Amerika auf dem Kongress bin, das Erste, was ich esse, ist ein super cooler, leckerer Burger. Mhm. Ja? Mhm. Aber ich käme nie auf die Idee, durch ein Drive-In zu fahren. Mhm. Das ist halt für mich... Eine Ausnahme, das genieße ich und top.
Okay.
Passt für mich. Ne? Also diese täglichen Routinen, stark verarbeitete Produkte einfach raus. Mein Tipp ist hier immer, wenn man auch wenig Zeit hat und so, Leute, kauft euch so einen Dampfgarer, da kann man wirklich das Gemüse vorbereiten, das schmeckt lecker, am nächsten Tag kann ich das noch als Salat essen. Solche Dinge sind es dann, was mache ich halt im täglichen Alltag. Und wir machen es einfach so, abends gibt es dann immer Gemüse, mittags esse ich immer einen Salat. Ich kann auch einen Salat in der Früh schon essen, gar kein Problem. Auch angemacht mit Essig und Öl, habe ich überhaupt kein Thema.
Frühstückst du Salat?
Ja, manchmal mache ich das ja. Tatsächlich. Habe ich überhaupt, kann in der Früh einen griechischen Salat essen mit Feta zum Frühstück, bin ich der glücklichste Mensch. Mhm. Ich bin ja auch Camper, ne? Und wenn der größte Spaß für mich, dass ich den Leuten dann auf den Tisch schaue, so, wenn man vorbeigeht, guten Morgen.
Und mit deinem Salat
da vorbei. Da kann man über die Jahrzehnte zuschauen, wie die Nutella-Gläser in Deutschland immer mehr XXL-iger werden. Ich war gestern im Supermarkt, ich bin erschrocken. Da war, man kennt ja diese runden Schokokekse, die Keks oben, Keks unten, Schokofüllung in der Mitte.
Die liebe ich.
Ja. Und man muss wirklich sagen, es hat mich echt erschrocken, wie groß jetzt auch die Verpackungen bei uns werden. Das ist ja nicht mehr XXL, sondern das ist ja schon fast ein halber Meter. Also ein absoluter Wahnsinn.
Ja.
Und so sieht man es auch beim Campen, die Größe der wie heißt Nuss-Nougat-Creme, das wird immer größer. Also ein Wahnsinn. Solche Dinge einfach weg und halt dann ein paar lebensverändernde Dinge machen und ich glaube, dann ist einfach top.
Okay, also meine Alltagsroutine spielt eine sehr, sehr große Rolle, aber richtig. Ab und zu darf ich mir schon auch mal mein Nutella-Brot gönnen.
Ich denke schon. Ab und zu, ja.
Okay, alles klar. Lass uns mal kurz wegkommen vom Thema Ernährung. Was kann ich denn neben einer Ernährungsumstellung noch machen?
Natürlich auch gucken, möglichst Stressoren vermeiden, ganz wichtig im Leben. Möglichst schauen, dass ich nicht irgendwie mich in Dauerbeef mit jemand reinbegebe. Okay. Muss nicht sein. Der Klügere gibt nach, da ist wirklich was dran. Mhm. Beziehungsweise einfach sich auch immer wieder klar machen, ich bin gerade in einer Stresssituation, ich handle jetzt nicht aus dem Affekt heraus und schreibe eine E-Mail. Ich war neulich zum Espresso kurz beim Freund von mir, der ist Geschäftsmann und der bekommt von der Stadt so einen Brief über eine Steuernachzahlung. Das war eigentlich nicht das Problem, mit der hat er gerechnet. Aber das Problem war, dass er eine Mahngebühr bekommen hat, ohne dass sie ihm die Rechnung geschickt haben. Ne? Also der hat sozusagen gar nicht die Rechnung bekommen, sondern die erste Mahnung. Mir ist es genauso gegangen. Ich habe einfach die Mahnung bezahlt. Aber das hat den auf die Palme gebracht. Und ich konnte ihn gerade noch abhalten, davor zum Telefonhörer zu greifen. Ich habe gesagt, pass auf, wir trinken jetzt erstmal in Ruhe Kaffee und du versprichst mir, du führst das Telefonat am Nachmittag. Mhm. Man sagen, er war schlauer und er hat seine Mahngebühr wegdiskutiert. Die haben sich entschuldigt bei ihm. Ich habe es einfach überwiesen. Es muss wohl ein Dauerfehler gewesen sein in der Stadt. Okay. Auf jeden Fall solche Sachen halt, ne? Dass du halt nicht im Affekt dann mit jemandem jetzt was anfängst und das schraubt sich dann noch weiter hoch. Mhm. Und klar, wir wissen natürlich auch, Bewegung, die ganz alten Dinge halt möglichst oft bewegen, ausreichend Schlaf, 7 bis 8 Stunden Schlaf. Und beim Schlaf wissen wir es ja eh, dass das ein unfassbarer Faktor für viele, viele Erkrankungen ist. Also eine konstante Zu-Bett-Gehzeit und Aufstehzeit. Das machen viele Leute falsch am Wochenende, die einfach dann ausschlafen. Also das mag unser Körper gar nicht.
Echt?
Ja, überhaupt nicht. Nee. Man sollte am Wochenende wirklich dann auch aufstehen, wenn man unter der Woche aufsteht, weil diese Schlafanpassungen ist für den Körper tatsächlich Stress. Wenn du jetzt dann 14 Tage Urlaub hast oder so, ist kein Problem, ne? Dann passt sich der Körper schon wieder an. Mhm. Aber diese 2 Tage Ausschlafen am Samstag, am Sonntag, das ist ein unglaublicher Prozess, weil sich der Körper dann wieder neu anpassen muss. Also Stress heißt immer, das Maß der Anpassung, wie sehr muss der Körper sich anpassen an eine neue Situation, an eine neue körperliche Begebenheit, das ist ein Problem.
Okay, aber ich kenne das von mir. Ich versuche schon immer ungefähr zur selben Zeit schlafen zu gehen und zur selben Zeit aufzustehen. Aber manchmal hat man halt am Wochenende auch irgendwas vor und geht später schlafen. Und das tatsächlich die Tatsache, die stresst mich dann manchmal auch so ein bisschen schon wieder, dass ich später ins Bett gehe und dass ich weiß, okay, ich muss ja irgendwie auf meine 7-8 Stunden Schlaf kommen und schlafe dann länger. Aber ist es dann was Unnötiges, wegen was ich mich auch stresse? Also ist das okay, wenn das einfach mal so ab und zu...
Klar, wie gesagt, ab und zu kein Problem. Aber es gibt ja so Leute, die müssen in der Früh um 6 aufstehen, unter der Woche, und schlafen dann halt am Wochenende bis 11.
Wie viele Stunden das sind Unterschied halt 5, ist okay?
Weiß ich nicht, ob es da wissenschaftliche Daten gibt, aber bestimmt 1 Stunde, 1,5 vielleicht okay. Aber es ist mit Sicherheit, muss der Körper sich da anpassen.
Aber wäre es dann weniger Stress oder weniger Anpassung, wenn ich dann anstatt 10 um 2 ins Bett gehe und trotzdem um 6 dann aufstehe?
Nee, das ist ja auch Anpassung.
Mann. Ja. Okay, ja, gut.
Greif zu Melatonin, vertiefe deinen Schlaf am Wochenende, wenn du auf der Party warst. So mache ich es im Endeffekt auch. Ich versuche, es gibt so viele Faktoren beim Schlaf, wo es dann vielleicht gar nicht auf die Schlafdauer ankommt, sondern auf die Schlaftiefe. Mhm. Es gibt ja auch diese Studien, dass man eigentlich, dass das Ehebett gar keinen Sinn macht. Ne?
Mhm, ja.
Der andere nervt halt nur, weil dreht sich rum, ist man wieder wach, der geht aufs Klo, ist der Teufel, der will es wärmer als der andere.
Ja.
Dann gibt es ja auch diese Schlaftemperaturmatratzen. Wenn sie nicht am 220 Volt hängen würden, dann würde ich mir auch eine kaufen. Mhm. Wir wissen ja, wir brauchen während des Schlafes eine unterschiedliche Temperatur. Mhm. Also wir schlafen sozusagen lieber wohlig warm ein und dann im Laufe der Nacht wollen wir es lieber etwas kühler haben. Und dann gibt es so Matratzen, die das automatisch regeln mit Wasserfluss und hast du nicht gesehen. High Advanced, Brian Johnson auf seinem, der berühmte Biohacker, der beschäftigt sich da ziemlich damit. Also das ist ganz interessant. Ich könnte mir vorstellen, dass es für die Schlafqualität viel, viel wichtiger ist, dass man getrennt schläft und jeder mit seiner Temperatur schläft, mit seiner Wohlfühltemperatur, vielleicht der eine Fenster auf, der andere Fenster zu, so wie es halt passt für einen, dass das viel, viel mehr Einfluss auf den Schlaf hat, wie wenn man jetzt jede Nacht zwanghaft irgendwie 8,5 Stunden oder sowas zusammenbringt. Das müsste man einfach messen mit so einem Tracker oder mit der Apple Watch oder so.
Mhm. Ja, Thema Schlaf auch super spannend, haben wir jetzt heute auch schon total oft drüber gesprochen. Könnten wir eigentlich auch mal eine eigene Folge zu machen.
Genau, einfach mal kommentieren.
Ja, genau. Gut, also es gibt viele Faktoren, die ich so in meinem Alltag ändern kann, an Routinen, wo ich dann einer stillen Entzündung entgegenwirken kann. Gibt es denn auch, also ich zum Beispiel nehme auch super gerne Nahrungsergänzungsmittel zusätzlich eben auch mit ein. Gibt es da was ich noch nehmen kann?
Definitiv. Es gibt viele Nahrungsergänzungsmittel in dem Bereich, die sinnvoll sind. An erster Stelle natürlich Omega-3. Mhm. Omega-3, Omega-6-Fettsäuren ist einfach wie, ich habe einen Brand und da kommt die Feuerwehr und die löscht. Omega-3 ist der Löscher. Also Wir wissen, wirkt antientzündlich. Gibt es x Studien darüber, x Meta-Analysen, sonst was. Wir wissen zum Teil auch von den Probiotika, gibt es auch Einzelstudien darüber, dass die Entzündungsprozesse positiv beeinflussen können. Mhm. Vitamin D natürlich genauso. Und dann gibt es zwei Stoffe, die ich ganz interessant finde. Kurkuma zum Beispiel. Ne? Gibt extrem viele Einzelstudien, zum Beispiel bei rheumatoider Arthritis, Osteoarthritis, Gicht und so weiter, wo Kurkumin gezeigt hat, dass es ganz, ganz stark ist. Dann hat man 2022, 29 randomisierte Studien ausgewertet. Mhm. Da hat man dann auch erkannt, dass das Kurkumin tatsächlich in einen Entzündungsweg eingreift. Nuklearer Faktor Kappa B heißt dieser Entzündungsstoff. Aber die Studie hat dann auch bemängelt, oder diese Meta-Analyse hat bemängelt, dass die Studienqualität recht inhomogen war. Ja? Also das große Problem ist halt häufig auch, was werden da für Extrakte genommen, welche Dosierungen werden genommen. Das Ganze zu vergleichen ist extrem schwer. Also die Einzelstudien, die sind sehr, sehr interessant, aber die Meta-Analysen, die kritisieren dann halt immer das. Mhm. Und beim Kurkumin ist halt super, super wichtig, Kurkumin ist ja richtig schlecht bioverfügbar, muss man wirklich so sagen. Ne? Man kann es dann mit dem Pfeffer, mit dem Piperin, kann man das dann verbessern, die Bioverfügbarkeit, indem man beides nimmt. Mir selbst als Arzt wäre das auch, wenn jetzt jemand anfängt, sich irgendwo im Supermarkt ein Kurkuma-Pulver zu kaufen und das mit Pfeffer zu mischen, das ist mir einfach von der Dosierung her oder von der Monitorbarkeit einfach zu schwach. Ne? Also ich würde da passen mir die Menge nicht. Wenn, dann würde ich wirklich auf einen guten Extrakt zurückgreifen. In erster Linie würde ich persönlich auf einen liposomalen Extrakt zurückgreifen, weil dann bin ich komplett aus dem Thema Bioverfügbarkeit raus.
Kurze Zwischenfrage. Liposomal, fragen sich jetzt vielleicht ein paar, was bedeutet
liposomal? Liposomal heißt, ich baue um den Mikronährstoff, den ich aufnehmen möchte, einen Mantel, den die Zellen flupp richtig aufsaugen und absorben.
Ah, das ist ein schönes Bild.
Genau. Ganz einfach gesagt, ne? Mhm. Man kann es mit Phospholipiden machen. Das ist gar kein großes Problem mittlerweile. Das ist in der Nahrungsergänzungsmittel-Szene oder in dieser Forschung ein Riesending, weil ich jetzt natürlich die Bioverfügbarkeit extrem steigern kann. Das heißt, ich kann mit kleineren Mengen viel, viel mehr erreichen. Gibt es auch über diese Technologie ja hunderte Studien, bis man das rausgefunden hat, wie das richtig gut funktioniert. Und gerade für solche Extrakte halt wie fürs Kurkumin ist das interessant oder für Ashwagandha ist es interessant oder auch für Astaxanthin ist es interessant. Also wir haben auch teilweise medizinisch wirksame Extrakte aus Kurkumin. Die sind dann so Spezialanfertigungen, die sind dann, laufen dann quasi wie als Medikament.
Ja.
Auch das gibt es. Aber da muss man einfach dann auch sagen, da gibt es Tests, wo wir sehen können, hilft es meinem Patienten weiter? Man kann also solche Substanzen messen. Man kann schauen, wenn jemand eine rheumatoide Arthritis hat, unterdrückt es im Vergleich zu Cortison. Wie unterdrückt es im Vergleich zu Cortison die Entzündung? Also das sind einfach Spezialtests. Da kümmern sich halt so Ärzte wie ich drum, dass man halt einfach da auch beim einen oder anderen Patienten, der nach einer Alternative fragt, nicht einfach einen Blindflug macht, sondern tatsächlich sagt auch, hey, wir haben das gemessen und das funktioniert. Und das funktioniert dann auch in der Praxis. Aber man kann nicht hergehen und sagen, es funktioniert halt bei jedem. Mhm. Beim einen ist es ein, ich weiß, einmal habe ich einen Brennnesselextrakt gegeben und getestet bei einer Dame, der hat die Entzündung bei Rheuma besser unterdrückt als Cortison im Blutbild, also in der Simulation. Und es war dann tatsächlich auch so, sie hat gesagt, Wahnsinn, sie kommt jetzt mit diesem Brennnesselextrakt komplett ohne Nebenwirkung auf ein besseres Ergebnis als mit Cortison. Ähnlich auch mit Astaxanthin, da gibt es also auch extrem viele Studien mittlerweile bei rheumatoider Arthritis, bei Gelenkerkrankungen und so weiter. Wir wissen auch, Astaxanthin greift in diese Entzündungskaskade ein. Wir sehen da teilweise auch Studien, dass die Entzündungsmarker im Blut sinken können. Wir können auch einige Studien verlinken und werden auch einige Studien zeigen. Es gibt immer wieder darüber interessante Neuerscheinungen. Und wir sehen auch, dass High-Sensitiv-CRP und Interleukin 6 in bestimmten Studien gesunken ist. Also das ist auch ein sehr, sehr interessanter Stoff, das liposomale Astaxanthin oder auch in einer normalen Aufbereitung ist wirklich eine spannende Sache, was uns da die Studienlage in den nächsten Jahren noch zeigen wird. Allerdings muss man auch dazu sagen, Vorsicht bei Blutverdünnern, zum Beispiel beim Astaxanthin, ne? Vorsichtig bei Lebererkrankungen mit Kurkuma, auch vorsichtig, da gab es ja eine Riesendiskussion bei Ashwagandha zum Beispiel, greift jetzt nicht aufs Entzündungsthema ein, aber Ashwagandha gab es ja auch ein paar Fälle von Leberproblematiken, aber ich habe mich da reingelesen in die Studienlage, meistens einfach irgendwelche komischen Extrakte in Indien oder im Ausland, überhaupt nichts geregelt, ne? Die Leute wussten gar nicht, was das für ein Extrakt, massivste Überdosierungen und so weiter. Und dann haben wir leider immer wieder solche Berichte, die ja letzten Endes diese Stoffe nicht im positiven Licht darstellen lassen.
Jetzt stellen sich bestimmt super viele Leute die Frage, wie dosiere ich diese Nahrungsergänzungsmittel am besten?
Gibt natürlich den großen Trend, so gerade, dass man halt extrem hoch dosiert. Gerade beim Vitamin D sehen wir ja die Studien oder beziehungsweise die Videos aus Amerika. Es gibt natürlich vereinzelte Studien, dass eine Hochdosierung bei manchen Krankheitsbildern sinnvoll ist. Ich würde es tatsächlich wirklich, wenn ich ein Nahrungsergänzungsmittel einnehme, wie Astaxanthin zum Beispiel oder Kurkuma, erst einmal darauf achten, dass ich einen Hersteller habe, dem ich absolut vertraue, der die wissenschaftlichen Studien in seine Produktentwicklung mit einbezieht. Und dann würde ich, das ist nur ein persönlicher Tipp von mir, tatsächlich jemand wählen, der in Deutschland produziert, weil wir haben einfach sehr, sehr gute Regularien und auch die ganzen Laboruntersuchungen und so weiter, was damit in Verbindung steht, die Gewerbeaufsichtsämter beziehungsweise die Lebensmittelaufsicht, die kommen in die Betriebe, schauen sich das an. Das ist das Erste. Und dann würde ich einfach nur die Dosierung wählen, wenn ich etwas längere Zeit nehme, die der Hersteller vorgibt.
Okay.
Warum? Weil sich, wenn ich etwa 6 oder 12 Monate nehme, natürlich anreichern kann. Ich kann natürlich off-topic gehen, wenn ich ein bestimmtes Ziel habe. Und ich muss einfach auch hier juristisch verweisen, solche Dinge würde ich immer mit dem Therapeuten machen. Ne? Aber es bringt mir mit Sicherheit nichts. Ich habe so viele Patienten, die das Vitamin D extremst hoch dosieren. Die Frage ist, bringt mir das wirklich was? Ich hatte einmal eine Patientin erlebt, die hat mir 5 Millionen Einheiten Vitamin D innerhalb von 8 Tagen gegessen oder 9. Die hat ja die Anweisung nicht gelesen, hat einfach zugehört, falsch verstanden, zack, rein. Witzigerweise war das die Patientin, die ihre Autoimmunantikörper bei Hashimoto in den 250er-Bereichen war das, hat die runtergebracht auf 0, war nicht mehr messbar, blieben auch nie mehr messbar. Also sowas gibt es auch, aber das sind halt Dinger, die muss ich dann mit meinem Therapeuten zusammen machen, weil ich kann mir einfach die Niere zerschießen, jetzt im Beispiel vom Vitamin D.
Okay.
Ne? Also solche Dinge können da passieren. Deswegen würde ich auch beim Kurkuma darauf achten, dass man wirklich die Herstellerdosierungen wählt. Und da muss man auch einfach über die Extrakte sprechen. Auch wenn der Kurkuma-Extrakt draufsteht, der Hersteller kann einen ganz anderen potenten Extrakt haben als ein anderer. Und die Leute, die sich da einfach mit den Studien beschäftigen, die Wissenschaftsabteilungen haben in der Herstellung, die wissen dann auch, wie setze ich es ein. Und die werden einfach einen Teufel tun, irgendwas Gefährliches zusammenzumischen. Mhm. Und für Produkte, die dann aus dem Ausland kommen, da lege ich meine Hand nicht ins Feuer.
Okay, also Zum einen ist die Qualität super, super wichtig. Aber was eigentlich noch wichtiger ist, ist, dass ich selbstständig jetzt nicht super hoch dosiere, sondern eben einen Therapeuten, Therapeutin aufsuche.
Die wenn ich höher dosieren möchte, dann würde ich es wirklich zusammen mit dem Therapeuten machen. Mhm. Ansonsten, wenn ich es Monate nehme, dann diese Angaben, die machen schon Sinn. Ne? Auch wenn okay. dann immer das Narrativ bedient wird, natürlich, Deutschland dosiert viel zu wenig und in Amerika ist alles viel höher, das stimmt schon. Mhm. Aber wenn man halt Arzt ist in der Praxis und die Blutwerte anschaut, fragt, wieso nehmen Sie das so hoch, was ist da das Ziel dahinter, ja, jetzt tun wir die Nieren wie beim Vitamin D und diese Dinge, die Leute machen da echt wilde Sachen und es wird dann leider Gottes, und dann bin ich jetzt ein bisschen der Spielverderber, halt einfach auch von Leuten empfohlen, die überhaupt gar keinen therapeutischen Background haben. Ja. Also ich habe überhaupt kein Problem, wenn ein Patient zu mir kommt und sagt, er will Vitamin D hochdosiert anwenden, Coimbra-Protokoll, weil er eine Autoimmunerkrankung hat und will sich's richtig reinpfeifen. Null Problem damit, aber wir checken halt vorher Nierenwerte ab, ja. wir checken vorher Kalzium, wir checken das halt alles. Ne? Mhm. Und das ist halt der große Unterschied. Oder wenn einer sagt, er will jetzt hochdosiert Kurkuma nehmen, ja, dann checkt man halt vorher die Entzündungsparameter, dann nimmt er seinen Kurkuma, dann checkt man die Leberparameter und wir checken danach die Entzündungsparameter und entscheiden dann, bringt es was oder bringt es nichts. Oder wir machen Spezialtests im Immunsystem, wird der TNF-Alpha-Wert unterdrückt, dann macht das Ganze Sinn. Ja. Aber nur jetzt, weil einer einen Löffel Kurkuma auf YouTube auf dem Thumbnail in die Kamera hält und sagt, das ist das Allerbeste, so läuft halt in der Praxis die Nummer nicht.
Okay, so sich entweder an eine vertrauenswürdige Person wenden oder sich dann halt eben an die Packung halten.
Korrekt.
Okay, hast du sonst noch einen Tipp für uns?
Einfach, was ich immer sage, die kleinen Veränderungen, die sind's, schrittweise anfangen und man muss jetzt nicht einen Marathon laufen, sondern der 20-minütige Spaziergang tut's auch. Mhm. Und das Stück Kuchen am Sonntag ist mit Sicherheit auch genehmigt, wenn unter der Woche alles passt.
Das freut jetzt bestimmt viele. Danke für deine wertvollen Tipps.
Gerne.
Das war der Dr. Selz Podcast und wenn dir diese Folge weitergeholfen hat, teile sie bitte mit deinen Freunden und Liebsten. Auf meinem YouTube-Kanal findest du viele weitere nützliche Videos. Folge mir auf Instagram und TikTok für die schnellen Gesundheitstipps. Bleib gesund, bis zum nächsten Mal.